Schönen guten Abend und herzlich willkommen zu dieser Sendung. Am Mikrofon ist Jutta Schorstack. In dieser blauen Stunde geht es um eine ganz und gar wundersame Geschichte, eine unwahrscheinliche Entdeckung, um ein einzigartiges Dokument aus der Nazizeit und wie es in die Öffentlichkeit gelangt ist. Es geht um das Werk eines Mannes, der vor den Nazis nach Holland geflohen war und in einem Versteck anfing, Gedichte zu schreiben. Kurt Bloch mit seinem Unterwasser-Kabarett. Fast 80 Jahre lagerten diese Gedichte in New York, bis ihr Wert erkannt wurde. Und zwar von unserem Gast im Studio, Thilo von Depschitz, Designer und Liebhaber von Raritäten. Guten Abend, Herr von Depschitz. Ich freue mich, dass Sie uns jetzt von Ihren eindrucksvollen Projekt erzählen werden.
Schönen Dank, dass ich hier sein darf.
Die erste Frage ist natürlich, wie fing das alles an?
Ich habe über Facebook eine Nachricht aus New York bekommen von einer mir unbekannten Frau, Simone Bloch, die mich anschrieb und sagte, sie habe bei sich zu Hause etwas, was mich interessieren könnte. Jetzt muss man sagen, dass ich schon einmal den Nachlass eines Juden sichtbar gemacht habe, nämlich des populärwissenschaftlichen Autors Dr. Fritz Kahn. Und ein Buch, das habe ich gemeinsam mit meiner Schwester herausgegeben, wurde international publiziert. Und Simone Bloch hat dieses Buch auch gesehen und dachte sich, dass ich mich möglicherweise für den Nachlass ihres Vaters interessieren könnte. Dieser Nachlass lagerte in einer Kiste in einem Regal in New York. Und dieser Nachlass bestand aus 96 kleinen Heften, Heften im Format einer Postkarte, also so klein, dass man sie auch leicht in der Westentasche verschwinden lassen kann. Und auf insgesamt über 1700 Seiten, handbeschriebene Seiten, sind das ganz viele Gedichte. Und Simone Bloch, die Deutsch erst in der Schule gelernt hat und Niederländisch nicht sprach, konnte mit diesen Gedichten, die auf Niederländisch und Deutsch verfasst war, nicht so viel anfangen. Auch dadurch, dass die handschriftlich verfasst wurden, ist das nochmal schwieriger für jemanden, der deutschen Sprache nicht mächtig ist. Und sie wusste aber von zwei, drei Gedichten, wusste auch, dass sich ihr Vater im Versteck vor den Nazis mit seiner persönlichen Situation im Versteck, aber auch mit den Ereignissen des Krieges in Reimform beschäftigt hat. Und sie fragte sich, ob ich ihr helfen könne, das wieder der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.
Auf den ersten Blick bzw. auf die erste Sichtung, wie wirkte das Material auf Sie? Waren Sie gleich beeindruckt? Ich meine, es ist ja sowieso ungewöhnlich, dass Sie den Gedanken hatten, ich muss jetzt mal nach New York fahren und mir das Ganze angucken.
Ich war komplett von den Socken. Als ich das zum ersten Mal in Händen hielt, ist es mir heiß und kalt den Rücken heruntergelaufen, weil ich natürlich sofort den Wert dieser Sachen gesehen habe. Das ist ja wie Anne Frank 2.0. Auch Anne hatte sich in ihrem Versteck ganz persönlich mit ihrer Zeit auseinandergesetzt. Und bei Kurt Bloch war es nicht anders. Und dieser riesengroße Schatz, der sich da vor mir auftat, der hat mich erstmal gestalterisch angesprochen. Ich bin Designer von Beruf und ich habe erstmal die Titelseiten gesehen. Wunderbare Collagen von einem Nicht-Designer gestaltet. Kurt Bloch war ja Jurist. Das hat mich schon mal angesprochen und besonders berührt im Herzen haben mich dann aber die Gedichte, die ich gelesen habe.
Die Tochter, die hatte diesen Wert gar nicht so erkannt.
Na, die Tochter hatte keine Verbindung nach Europa. Man muss dazu wissen, dass in den USA sowas wie Vergangenheitsbewältigung und schon gar die Auseinandersetzung mit dem Holocaust in den Schulen nicht gelehrt wird. Das ist, glaube ich, eher eine europäische Sache. Und dann kam noch hinzu, dass sie die Gedichte ja nicht einfach so lesen konnte, weil die handschriftlich verfasst waren. Ihre Tochter hat mal eine Schularbeit dazu gemacht und hat sich dann mit dem einen oder anderen Gedicht beschäftigt, unter anderem mit einem Gedicht, was ich sehr berührend finde, was Kurt Bloch an seine verschleppte Schwester schrieb, ihr also widmete. Und sie wusste schon, dass das wohl interessantes Material ist, aber sie war nicht dazu in der Lage, das zu lesen. Und so kam dann der Kontakt zustande über die sozialen Medien, über die man ja oft schimpft, aber in dem Falle war das ein Türöffner.
Ja, richtig. Das muss man unbedingt mal unterstreichen. Also die Segnungen der sozialen Medien, dass es das auch gibt. Hatten Sie gleich eine Ahnung, was daraus werden könnte? Sie sagten, das waren unglaublich viele Also wie viele Gedichte und wie viele Hefte gab das? Hatten Sie die mal durchgezählt, beziehungsweise die Tochter hatte die... Sie gezählt?
Nein, die Tochter hat das nicht so, also ich bin da, gehe da immer sehr deutsch vor und habe versucht, das dann erstmal statistisch zu erfassen. Es sind 96 Hefte, also 95 Hefte plus ein Sonderheft und es sind 492 Gedichte, also fast 500 Gedichte unterschiedlicher Längen. Es sind auch interessante, also unterschiedliche Versmaße enthalten, die Kurt Bloch da verwendet. Also ich bin da wirklich sehr akribisch und wissenschaftlich vorgegangen. Es sind 210 deutsche Gedichte, der Rest sind niederländische Gedichte. Also das Gros hat der Deutsche Kurt Bloch auf Niederländisch verfasst. Er hatte eine Leserschaft, die aus Niederländern und Deutschen bestand. Und was man damit machen sollte, das wusste ich zu dem Zeitpunkt noch nicht. Ich wusste nur, man muss das unbedingt öffentlich zugänglich machen. Das muss auf jeden Fall die Welt erfahren, dass es diesen wunderbaren Nachlass gibt. Und wir kamen dann überein, dass wir zum einen einen Kontakt reaktivieren müssen nach Deutschland, und zwar zum Jüdischen Museum Berlin. Die Familie Bloch war schon 2014 einmal in Kontakt getreten mit dem Jüdischen Museum, aber damals kam es leider nicht zu einer Zusammenarbeit. Und ich habe den Kontakt dann nochmal reaktiviert. Mittlerweile sind diese kleinen Magazine auch im Besitz des Jüdischen Museums, also sind in Deutschland. Und zum Zweiten gab es noch einen Historiker, der ein Buch auf Niederländisch über dieses Unterwasserkabarett geschrieben hat. Und da ich jetzt eine Agentur besitze und auch mit digitalen Medien sehr vertraut bin, war für mich eigentlich relativ bald klar, wir müssen alle Seiten unentgeltlich für alle, die es interessiert, zugänglich machen.
Hatten Sie sich selbst überhaupt keine Bedenkzeit eingeräumt? Ich meine, Sie haben ja gemerkt, das wird eine große Sache und ist mit sehr viel Arbeit verbunden.
Ja, nee, null Bedenkzeit. Also direkt vom ersten Moment an war klar, wir machen da was. Ich habe das auch mal den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in meiner Agentur gezeigt. Die waren gleichermaßen beeindruckt wie ich und wir wussten, daraus müssen wir was machen.
Und sagen Sie nochmal genau, was war Ihre Motivation für dieses Projekt?
Die Motivation ist erstmal ganz persönlich, dass ich selber Nazi-Enkel bin. Mein Großvater war Oberst bei der Wehrmacht und ich habe mich immer schon Zeit meines Lebens intensiv mit dem Zweiten Weltkrieg auseinandergesetzt und mit der Frage, wie es so weit kommen konnte, dass wir A, einen Krieg entfesseln, B, Juden dafür verfolgen, weil sie Juden sind. Ich habe diese Frage für mich nie so richtig beantwortet bekommen und das heißt, das ist schon mal eine biografische Frage, die mich angetrieben hat. Aber zum anderen natürlich auch die aktuellen Ereignisse rund um die AfD, um Antisemitismus, um Populismus, um Nationalismus, um Xenophobie. Das hat mich motiviert, dass wir durch den Fund dieser Gedichte, dass wir Geschichte wieder sichtbar machen und aus der Vergangenheit lernen. Und es gab für mich keinerlei Zögern, diese Gedichte von Kurt Bloch wieder der Allgemeinheit zugänglich zu machen.
Kurt Bloch fing im August 1943 an, seine Gedichte zu schreiben. Im zweiten Heft, am 30. August 1943, wendet er sich an seine Schwester Helene, die an diesem Tag 20 Jahre alt geworden wäre. Wir hören das Gedicht, gelesen von Iris Berben.
Kurt Bloch, 30. August 1943. Ein Gruß. Wo immer du magst auch verweilen, ich grüße dich, mein Schwesterlein. Dein Leiden möchte ich mit dir teilen und würde gerne bei dir sein. Freudlos und hart war all dein Leben, den Jugendfrohsinn stahl man dir. Ich wollte es dir besser geben, wenn's anders kam, lag's nicht an mir. Wie hast du immer mich verstanden und tratest stets du für mich ein? Verschleppt bist du nach fernen Landen und ich, dein Bruder, blieb allein. Halt stand dem Unrecht und Gewalten, die unheilvoll dich jetzt bedrohen. Und bleib gesund und wohlbehalten, bleib stark trotz Hass, Verrat und Hohn. Und geht der Krieg einmal zu Ende, dann werde ich auf die Suche gehen. Im Geiste drücke ich deine Hände und sage still, auf Wiedersehen. Ich möchte so gerne zu dir sprechen. Gedanken fliegen zu dir hin. Und oft will mir das Herz wohl brechen. Das kommt, weil ich so traurig bin.
Herr von Dipschitz, wer war Kurt Bloch? Wie kam er, der gelernte Jurist, überhaupt dazu, Gedichte zu schreiben? Und für wen?
Kurt Bloch kam am 9. November 1908 zur Welt. 9. November, auch noch ein geschichtlich bemerkenswertes Datum. Er wurde in Dortmund geboren und war das erstgeborene Kind der Familie Bloch. Seine Eltern waren Paula und Siegfried Bloch. Paula hat einen Feinkosthandel in Dortmund betrieben und Siegfried war ein Bildhauer und ein Kaufmann. Die Blochs wohnten mitten in Dortmund. Bloch, der Erstgeborene, dann kamen noch die Schwestern Erna und Helene. Helene ist die Frau, der das Gedicht gewidmet hat, was wir gerade von Iris Berben gelesen gehört haben, seine Lieblingsschwester. Kurt Bloch ging erst auf die Volksschule und dann auf das städtische Gymnasium in Dortmund. Das gibt es übrigens auch heute noch. Und nach dem Abitur schrieb er sich für die Rechtswissenschaften ein. Er hat dann Jura studiert in verschiedenen Universitäten, verschiedenen Hochschulen in Freiburg, in Erlangen. Er war 2 Semester auch in Berlin, das heißt im Berlin der Zwischenkriegsjahre, 20er Jahre, also eine ganz spannende Zeit. Ich denke, da hat er viel aufgesaugt auch von dem kulturellen Leben in Berlin. Er hat dann Referendariate durchlaufen, im Verwaltungsgericht, bei der Zivilkammer, der Strafkammer, in der Staatsanwaltschaft und stand dann eigentlich 1933 am Beginn einer juristischen Karriere. So dachte er das. Aber nachdem die Nazis an die Macht gewählt wurden und Hitler dann auch Deutschland führen sollte, wurde sofort verfügt, dass Juden nicht in Rechtsberufen arbeiten dürfen. Das heißt, ohne dass er richtig durchstarten konnte mit seinem Beruf, als er wollte ursprünglich mal Richter werden, war seine juristische Karriere an dem Punkt schon beendet. Und weil er auch körperlichen Anfeindungen ausgesetzt war, hat er sich schon 1933 dazu entschlossen, in die Niederlande überzusiedeln und lebte dann ab 1933 in den Niederlanden. Er glaubte sich dort in Sicherheit. Die Niederlande waren ja auch ein neutrales Land im Ersten Weltkrieg. Deswegen sind ja viele Juden aus Deutschland in die Niederlande geflüchtet. Ja, und dann kam 1940 die Invasion der Wehrmacht. Das heißt, die Niederlande wurden überfallen. Das hat nur wenige Tage gedauert, bis die Niederlande kapituliert hat. Und dann ging es mit der Verfolgung von jüdischen Bürgerinnen und Bürgern auch in den Niederlanden los. Und sie fragten, wie er dazu kam zu schreiben. Er hat schon als Student für den Dortmunder Generalanzeiger Leitartikel schreiben können. Also er hat gerne sich mit der Sprache beschäftigt. Und in seinem Versteck in den Niederlanden musste er sich ja überlegen, was fange ich mit meiner Zeit an? Er war im Dachgeschoss eines kleinen Hauses untergebracht und auf sich alleine gestellt. Er hörte draußen die Vögel singen, er hörte die Menschen im Gespräch auf den Bürgersteigen, aber er selber war in der völligen Isolation und hat sich dann überlegt, okay, ich versuche mal meine Gedanken in Worte zu fassen und zwar in Reime, in Verse. Und er goss dann diese Gedanken, das waren Kommentare zu den Ereignissen an der Front, aber wie wir es gerade gehört haben, eine Widmung eines Gedichtes an seine Schwester. Das hat er dann in Versform gebracht und fing dann an, im August 1943 ein kleines handgeschriebenes Heft mit 20 Seiten zu veröffentlichen. Und dieses kleine Heft, das zirkulierte dann im Kreise des Widerstandes der niederländischen Stadt Enschede.
Was haben Sie noch über seine Persönlichkeit erfahren, auch von Frau und Tochter? Was war er für ein Mensch?
Er muss sehr belesen gewesen sein, also sehr kunst- und kulturinteressiert, hat Bücher wohl geradezu verschlungen. Und das zeigt sich auch, wenn man seine Gedichte studiert, dass er ganz oft mit der griechischen Mythologie spielt oder dass er berühmte Dichter und Denker zitiert, dass man auch ein bisschen Heinrich Heine jetzt auch hört. Die letzte Zeile hieß, das kommt, weil ich so traurig bin, eben von dem Gedicht. Also es gibt immer wieder mal auch Anklang an berühmte Dichter und Denker, die man aus seinen Gedichten heraushört. Aber er war natürlich kein Tucholsky, er war kein Kästner, sondern er war ein studierter Jurist. Deswegen sind das eigentlich Gedichte, die man jetzt, ich sag mal, literarisch erst noch einordnen muss. Dazu bin ich kein Experte. Ich weiß nur, dass diese Reime wunderbar rhythmisch sind. Sie eignen sich wunderbar auch zum Beispiel für musikalische Umsetzungen. Das haben wir ja schon erfahren, weil das Jüdische Museum einen Abend veranstaltet hat, wo eine Künstlerin und ein Künstler die Gedichte in musikalischer Form vorgetragen haben. Ja, und das gilt es jetzt alles noch zu entdecken und wissenschaftlich auszuwerten.
Ja, aber nochmal die Frage, nach der Persönlichkeit. Also was war er für ein Mensch? Was haben die Tochter und die Frau gesagt?
Ja, er hat auch in der schwierigsten Situation immer noch versucht, das Positive zu sehen. Er hatte einen positiven Charakter und ich denke mal, das lässt sich aus vielen Gedichten auch heraushören. Er nutzt Satire als seine Waffe und versucht so auch den Nazis die Maske herunterzureißen und er muss Zeitungen sozusagen fast auswendig gelernt haben. Er hat in seinem Versteck natürlich unheimlich viel Zeit gehabt zu lesen und hat dann das, was er gelesen hat, das waren ja teilweise auch Zeitungen, die von den Nazis kontrolliert wurden, also zensierte Zeitungen, die hat er ausgewertet und in seinem Charakter bewertet und kommentiert. Also er war ein humorvoller Mensch und hat nie die Hoffnung aufgegeben, dass es für ihn mal besser werden wird.
Lassen Sie uns jetzt zu Ihrer Arbeit kommen. Sie haben sich ausführlich mit den Texten befasst. Das hieß zunächst, Sie mussten sie transkribieren, denn Bloch hatte mit der Hand geschrieben. Haben Sie alle Gedichte transkribiert?
Ja, in der Tat. Alle über 1700 Seiten habe ich persönlich transkribiert. Das hat fast 2 Jahre gedauert. Und bei den deutschen Gedichten war das verhältnismäßig einfach, weil er auch eigentlich eine ganz gute Handschrift hat, die man gut lesen kann. Das können Ihre Hörerinnen und Hörer auch selber prüfen, denn wir haben auch alle Originalseiten digital zur Verfügung gestellt. Bei den niederländischen Gedichten war das natürlich schwierig, weil ich des Niederländischen nicht mächtig bin. Und deswegen habe ich dann erstmal angefangen, das so herunterzuschreiben, wie ich es gelesen habe. Da habe ich teilweise auch künstliche Intelligenz genutzt, um mit der Transkription mich auch technisch unterstützen zu lassen. Aber dann galt es, ein großes Netzwerk aufzubauen von Native Speakern aus den Niederlanden, die mir natürlich dann dabei nachhaltig geholfen haben, diese Transkription auch fehlerlos am Schluss zur Verfügung stellen zu können.
Sie hatten ja schon angedeutet, welche Themen Bloch umgesetzt hat, was ihn interessiert hat.
Ja.
Können Sie da mal eine Gewichtung abgeben? Ist das alles politisch gewesen? Ist das auch das Menschliche, allzu Menschliche gewesen? Kann man das irgendwie kategorisieren?
Also in der Gewichtung kommentiert er vor allen Dingen Ereignisse des Krieges. Ob das beispielsweise die misslungene Sprengung der Brücke von Remagen ist. Er liest Zeitungsartikel und macht sich dann wortwörtlich seinen eigenen Reim auf diese Zeitungsartikel, die er liest. Zu einem kleinen Teil kommt aus den Gedichten auch heraus, wie er sich gerade fühlt, wie seine Gemütslage ist, in einer Ambivalenz zwischen Verzweiflung auf der einen und Hoffnung auf der anderen Seite. Das lässt sich auch aus den Gedichten herauslesen. Oder er spricht ganz dezidiert seine Familienmitglieder an. Wir haben eben das Gedicht gehört, das er seiner Schwester Helene oder Leni gewidmet hat. Es gibt ein anderes Gedicht an seine Mutter am Muttertag oder am Geburtstag auch seiner Mutter. Aber in der Mehrzahl widmet er sich in den Gedichten politischen Ereignissen zur Zeit des Zweiten Weltkrieges.
Als nächstes hören wir das Gedicht »Die vom Atlantikwall«, vorgetragen von Mechthild Großmann. Worum geht es da?
Es geht darum, dass deutsche Soldaten am Atlantikwall stehen. Das ist ja dieser große Betonwall, den die Deutschen aufgebaut haben zur Sicherung der Frontlinie. Und dort stehen dann diese Soldaten und wissen gar nicht genau, warum sie da stehen. Und ihnen ist langweilig und sie wären gerne zu Hause. Also Kurt Bloch spottet natürlich auch so ein bisschen über diese Situation.
Auf die Frage, ob der Atlantikwall fertiggestellt ist, muss mit Ja und Nein geantwortet werden. Ja, insofern alles bereits vor Monaten bereit war, ungeladene Gäste zu empfangen. Und deutsche Kommandanten bereits während unseres vorherigen Besuches erklärten, dass sie mit einer gewissen Ungeduld auf das Eintreffen der Angeber warteten. Nein, insofern das deutsche Oberkommando unermüdlich damit weitermacht, dieses Verteidigungssystem zu perfektionieren und auszubauen und seine Vielseitigkeit und Größe ständig mit neuen Methoden und Erfindungen ergänzt. 29.02.44
Kurt Bloch, 1. April 1944. Die vom Atlantikwall. Wir liegen am Atlantikwall und wir sind zukunftsbang. Es braust kein Ruf wie Donnerhall. Es dauert uns zu lang. Der Krieg währt nun Jahr aus, Jahr ein, und noch sieht man kein End. Soldaten leben, lustig sein. Herrgott, wenn man das könnt. Im Osten weicht das deutsche Heer tagtäglich mehr zurück. Das Herz ist schwer, man hofft nicht mehr, und trübe ist der Blick. Die Heimat hat man ausgebombt. Ob Frau, ob Kind noch lebt, ob heute wohl der Tommy kommt. In Hangen, Bangen schwebt man nun schon eine ganze Zeit, und noch ist nichts geschehen. Und oft wünscht man, es wär so weit, so kann's nicht weitergehen. Im Bunker hat man's zwar bequem, doch es macht keinen Spaß, dass endlich doch das Ende käm, denkt man ohn Unterlass. Man liegt und wartet hier im Dreck. Warum? Wofür? Worauf? Ganz ohne Sinn, ganz ohne Zweck nimmt alles man in Kauf. Der Bonzenleben recken wir, und dennoch kommt ihr Fall. So liegt man ganz vergebens hier heut am Atlantikwall. Wir liegen am Atlantikwall und warten auf den Tod. Man wundert sich, dass man noch lebt bei jedem Morgenrot.
Mit welchen literarischen Mitteln hat Kurt Bloch gearbeitet? Also die Frage hat sich mir gestellt, auch er hat ja in seinen Texten auch verschiedene Perspektiven eingenommen. Einmal auch die des Reporters, der Stalin interviewt. Dieses Gedicht liest Georg Stefan Troller jedem Fernsehzuschauer unter anderem durch seine Personenbeschreibung bestens bekannt. Er ist mittlerweile 103 Jahre alt. Wie sind Sie auf ihn gekommen und wie hat Troller auf Bloch reagiert?
Das ist eine tolle Frage. Es gibt wirklich viele Gedichte, bei denen ich mir im Kopf vorgestellt habe, es wäre toll, wenn ich dazu jetzt eine bestimmte Person finden könnte. Zum Beispiel gibt es ein Gedicht, das heißt Das Fußballspiel. Da wusste ich, Bela Reti, der Fußballreporter, der muss dieses Gedicht lesen. Und bei Interview mit Benesch habe ich mir gedacht, wie wäre es, wenn ich Georg Stefan Troller dazu gewinnen könnte? Denn der hat über 1800 Interviews in seinem Leben geführt. Das wäre doch toll, wenn er Interview mit Stalin vorlesen kann. Und dann habe ich versucht, über den Verlag, in dem er sein letztes Buch veröffentlicht hat, Kontakt aufzunehmen mit Georg Stefan Troller, der ja in Paris lebt. Und ich habe keine Antwort bekommen. Und der Verleger sagte auch, ja, Sie müssen auch bedenken, Herr Troller ist schon 103 Jahre alt, dass kann auch sein, dass er da kein Interesse daran hat. Und als ich zufällig in Paris war, habe ich auf meinem Handy eine Nachricht bekommen, dass Herr Troller sich jetzt gemeldet hätte und er sei bereit, das Gedicht zu lesen. Und ich habe gemeint, das gibt's überhaupt nicht. Was für ein Zufall. Ich bin jetzt gerade in der Stadt. Würde es okay sein, wenn ich persönlich vorbeikomme und die Aufnahme selbst mache? Und dann sagte die Assistentin von Herrn Troller, ja, dann kommen Sie vorbei. Und das war eine wunderbare Begegnung. Ich wurde vorher darauf hingewiesen, dass ich mich gut mit der Katze verstehen solle. Das sei sehr wichtig für Herrn Troller. Ich habe eine hochgradige Katzenhaarallergie, habe das also durchlitten. Die Katze sprang direkt auf meinen Schoß. Aber Georg Stefan Troller, trotz seines hohen Alters, ist absolut scharfsinnig, blitzgescheit. Er wusste genau zu allen aktuellen Themen was beizusteuern. Und das Gedicht von Kurt Bloch hat ihn begeistert.
Jetzt also Interview mit Stalin.
Interview mit Stalin. Kürzlich traf ich Josef Stalin und ich habe ihn gefragt, wie geht's Ihrer Frau Gemahlin? Er hat danke gut gesagt. Und dann sagte ich, lieber Stalin, wie wär's mit dem Interview? Und darauf sagte, weil Sie sind, gestehe ich es Ihnen zu.
Wie steht's mit der Offensive? Herr, die steht nicht, nein, die läuft. In die Breite, in die Tiefe, dass ein Hitler Schreck ergreift. Alle Dörfer, alle Städte nehmen wir im Dauerlauf. Platz nach Platz fällt um die Wette, und es hört so bald nicht auf. Und die neuen Panzerwagen? Die sind prima, wie mir scheint. Und ich habe nichts zu klagen, außer, dass man manchmal meint, dass die Bremsen nicht viel taugen, denn man bringt sie nicht zum Stehen. Und die Welt schaut aus den Augen, hat sowas noch nie gesehen. Und wie steht es mit den Finnen? Machen die noch nicht bald schlapp? Mensch, die Finnen sind von Sinnen und idiotisch nicht zu knapp. Könnten lange Frieden haben, doch sie glauben Hitlers Leim. Und sie fechten durch und gaben alle Macht an Mannerheim. Sowas kann ich nicht vertragen. Aber nun ist es zu spät. Finnland darf drum auch nicht klagen, wenn es ihm bald schlechter geht. Was ist Ihre werte Meinung hinsichtlich der Invasion? Noch recht zaghaft von Erscheinung, doch allmählich wird es schon. War das deutsche Vormarschtempo schneller nicht als Ihres nun? Das ist möglich, sagte Stalin. Doch da ist nichts dran zu tun. Hitlers Tempo war zu heftig und er hat sich aufgezehrt. Nein, dann bleib ich lieber kräftig, wenn's auch etwas länger währt. Dauert's lang zum Kriegesende oder kommt der Friede bald? Was ich wirklich prächtig fände, lang genug herrscht die Gewalt. Stalin mit verschmitzter Miene sagte drauf, ich sehe Licht, doch genauere Termine, Bredenbeck, die stelle ich nicht.
Ein kurzes musikalisches Intermezzo. Auch in Deutschland wurden Spottlieder auf die Nazi-Diktatur gesungen. Wie etwa »Einen großen Nazi hat sie« vom legendären Kabarettisten Fritz Grünbaum, der im KZ Dachau umgekommen ist. Es spielen die Toten Hosen zusammen mit dem Sinfonieorchester Robert Schumann Hochschule Düsseldorf. Hier ist Radio Rheinwelle 92,5 mit der Blauen Stunde und Thilo von Dipschitz mit seinem Projekt Kurt Bloch und das Onderwater-Kabarett. Herr von Dipschitz, warum ist es gerade heute so sehr wichtig, Kurt Bloch wieder zu entdecken?
Na, wir müssen uns ja nur umschauen. Wir erleben, dass in Deutschland, aber auch in der Welt Nationalismus, Antisemitismus, Populismus und Fremdenfeindlichkeit wieder erstarken. Und wir jetzt mit der AfD im Parlament eine große Fraktion sitzen haben, die nicht nur Nazis in den eigenen Reihen dulden, sondern auch in entscheidende Positionen heben. Umso wichtiger ist es, dass wir uns nochmal mit unserer Geschichte befassen. Und diese Gedichte erlauben es, dass wir auch auf der Gefühlsebene uns mit dieser Nazi-Zeit auseinandersetzen. Und gerade die Reimform ist sehr niederschwellig und natürlich viel zugänglicher als ein Sachbuch über diese Zeit. Wir haben dieses Projekt auch schon in Schulen vorgestellt, wo die jungen Menschen auch wirklich sehr positiv begeistert auf die Gedichte reagieren und sozusagen über die Gedichte dann aber in die Geschichte hineinfinden, die Geschichte Deutschlands, aber auch die Geschichte der Invasion der Nazizeit. Ich sollte vielleicht auch noch darauf hinweisen, weil wir gerade auch so ein schönes Musikstück gehört haben, dass die kleinen musikalischen Miniaturen, die Gedichte einfassen, die wir gerade von Kurt Bloch gehört haben, stammen vom Komponisten Richard Christen, der zusammen mit seinem Tonstudio, seinem Bruder Henrik und Olli Schmidt, das Tonstudio Christen und Schmidt hier in Wiesbaden, auch unser Projekt unterstützt. Das ist mir auch nochmal ganz wichtig, das zu sagen. Es ist auch kein Projekt, das ich nur alleine mache, sondern da ist auch meine Agentur Q aus Wiesbaden mit beteiligt und viele Menschen, die sich ehrenamtlich einbringen, um dieses Projekt sichtbar zu machen.
Und gerade, ja, die wollen wir natürlich nicht vergessen, ja. Die haben ja auch enorme Arbeit geleistet und tun es immer noch. Ne? Das ist ja Work in Progress.
Auf jeden Fall, genau. Das dauert noch einige Jahre.
Ja, ja, ja. Weil Sie es gerade erwähnt haben, noch ein paar Sätze zu den Jugendlichen. Wie haben die darauf reagiert? Können Sie das ein bisschen konkretisieren?
Mit einerseits großer Betroffenheit und andererseits aber auch großer Begeisterung. Wir waren unter anderem in der Diltai-Schule hier in Wiesbaden, haben das Projekt vorgestellt und das hat bei den Lehrkräften so viel ausgelöst, dass man sich überlegt hat, dass man ein ganzes Jahr so Kurt Bloch widmen möchte und auch eine Projektwoche zu Kurt Bloch in der Diltai-Schule machen möchte, die sich ja selber auch als Kulturschule versteht. Und wir waren auch im Stadtgymnasium Dortmund. Das ist die Schule, wo Kurt Bloch selber hingegangen ist und das Abitur gemacht hat. Ein Gymnasium mit einem hohen Anteil von Kindern mit Migrationsgeschichte. Und die fanden die Gedichte ganz fantastisch, haben sich für einen Abend so intensiv mit den Gedichten auseinandergesetzt, dass sie das teilweise wie so eine Art Rap auch vorgeführt haben. Es wurde sozusagen in die Gegenwart übertragen und die Reaktionen durch die Schülerinnen und Schüler sind wirklich ganz fantastisch.
Und wir hören das Gedicht »Die Mann rief die Geister«, vorgetragen von Eva Mattes.
Kurt Bloch, 14. Oktober 1944. Die Mann rief, die Geister. Und wenn das Volk rückt an den Fesseln, fühlt sich bedroht die Herrenschicht. Es brodelt in den Hexenkesseln, das Volk will Freiheit und will Licht und duldet nicht, dass man noch länger ihm Lohn und Arbeit vorenthält. Drum wählten sie den Rattenfänger als Retter ihrer faulen Welt, als Schirmer ihrer alten Rechte, die nichts als altes Unrecht sind. Sie kauften eure Henkersknechte. Ja, der Faschismus ist der Wind, den man zu eigenem Nutz und Frommen, zum eigenen Vorteil hat gesät. Und nun ist es zum Sturm gekommen. Für die ihn säten, ist's zu spät. Entfesselt sind der Hölle Kräfte, entfesselt ist der Totentanz. Zum Heile ihrer Geldgeschäfte ward diese Hakenkreuz-Allianz bei euch zur höchsten Macht berufen, ward Hitler Deutschlands Oberhaupt. Doch die den Nazi-Götzen schufen, die haben nicht an ihn geglaubt. Für sie war Hitler Marionette und war er Mittel bloß zum Zweck. Wenn man den Zweck erreicht bloß hätte, dacht man, schickt man ihn wieder weg. Jawohl, das könnte ihnen passen und wird der Plan gewesen sein. Doch wehe, wenn er losgelassen, man fängt ihn dann nicht wieder ein. Ein sinnlos grausam Ungeheuer gibt seine Macht nicht mehr zurück und hat in seinen Klauen euer und viele andere Geschick. Zerstört den Uhrwerkmechanismus des Friedens und der Harmonie. Das ist die Ernte des Faschismus. Der Mensch ist tot, es herrscht das Vieh. Es wurden tierische Instinkte bei euch zur höchsten Staatsraison. Ein Abgrund, wie er niemals winkte, ist nun das Resultat davon. Macht man das Untier zum Propheten, erhebt man Mord zum Staatsprinzip, dann wird man schließlich selbst zertreten. Das ist die Aussicht, die euch blieb. Die einst den Höllengeist entkettet, die wären ihn heut gerne los. Doch da ist niemand, der sie rettet, denn ihre Blutschuld ist zu groß.
Herr von Depschitz, wie hat ein Gedicht wie das gerade gehörte auf Sie gewirkt?
Ich habe festgestellt, dass es nochmal ein ganz großer Unterschied ist, ob man ein Gedicht selber liest oder ob man es professionell vorgetragen hört. Und wir haben ja mittlerweile 165 unterschiedliche Leserinnen und Leser gewinnen können. Und es ist einfach erstaunlich, was für ein Kosmos sich dann nochmal neu aufmacht, wenn man von jemandem wie Christian Brückner, Eva Mattes, Iris Berben, Matthias Brandt, aber auch Jan Böhmermann und Oliver Kalkofe diese Gedichte gelesen hören kann. Das ist für mich sehr berührend und nicht nur für mich, sondern auch für die Familie Bloch, die in New York lebt und die ja auch Deutsch spricht. Ruth Bloch, die Witwe von Kurt Bloch, lebt noch. Sie wird jetzt im September 100 Jahre alt. Sie spricht Niederländisch, Deutsch und Englisch und ist und freut sich wie Bolle, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, dass diese Gedichte ihres Mannes nach 8 Jahrzehnten auf so großes Interesse stoßen. Und auch sie hört sich diese Rezitationen von Überlebenden und auch von Schauspielerinnen und Schauspielern mit großem Interesse an und freut sich darüber sehr.
Das ist ja auch ein Mehrwert Ihres Projektes, dass Sie diese vielen Menschen dafür gewonnen haben, die Gedichte zu lesen. Und wahrscheinlich hat sich keiner verweigert, oder?
Es gab ganz wenige, die aus zeitlichen Gründen gesagt haben, sie können da nicht mitmachen. Aber das ist ja ein Non-Profit-Projekt. Das heißt, wir haben niemandem Geld geben können. Trotzdem haben wirklich viele Leute mitgemacht. Und ich habe auch festgestellt, je mehr Menschen dazukommen, desto einfacher war es natürlich für mich, neu zu akquirieren. Denn mittlerweile ist das eine sehr stattliche Zahl von Persönlichkeiten, in deren Reihe man sich auch gerne wiederfinden möchte. Das heißt, ich habe wenig Probleme, Menschen dafür zu gewinnen, mir ihre Stimme zu leihen. Bei einigen Leuten, die jetzt zum Beispiel mit Premieren oder Filmprojekten zu tun haben, also Werner Herzog beispielsweise, hätte gerne mitgemacht, aber der hat ein großes Dokumentarfilmprojekt momentan. Deswegen hat er um Verständnis gebeten, dass er jetzt noch nichts einlesen kann. Aber die meisten haben sofort reagiert und wir haben dann nach Tonstudios gesucht, die dann auch dieses Projekt mit unterstützen, damit wir wirklich professionelle Aufnahmen haben. Und das hat bisher jedenfalls wunderbar geklappt.
Welche Gedichte halten Sie denn persönlich für besonders gelungen? Wo gibt es welche, die haben vielleicht nicht alle die gleiche Qualität? Vielleicht ist es auch subjektiv, was man wahrnimmt. Also wie ist das Ihnen ergangen?
Also wenn ich das Gedicht Ein Gruß höre, das wir vorhin schon eingespielt haben, von Iris Berben gelesen, das ist ein Gruß, den Kurt Bloch seiner kleinen Schwester schickt, die 19-jährig in Sobibor ermordet wurde. Als er das Gedicht schrieb, wusste er das nicht, dass seine Schwester bereits tot ist. Und das berührt mich immer sehr, wenn ich diese Zeilen lese oder wenn ich sie gesprochen höre. Das sind Verse, die mich mitten im Herz treffen. Und dann gibt es auf der rationalen Ebene ganz viele Gedichte, die ich wahnsinnig interessant finde, weil sie eben die Kriegsereignisse besprechen. Und ich das Gefühl habe, dass man durch das Studium dieser Gedichte dann wieder ganz viel über die geschichtlichen Zusammenhänge dieser Zeit lernt. Also die Gedichte von Kurt Bloch, die berühren Herz und Hirn gleichermaßen.
Kurt Bloch hatte viele Begabungen und Fähigkeiten. Dazu gehört einmal dieser klare Blick auf die Verhältnisse. Und zum anderen gibt es eben auch andere Fähigkeiten aus dem kreativen Bereich, also die Collagen und die Grafiken zum Beispiel. Sein Interesse an der Kunst zeigt sich im folgenden Gedicht. Früher gab es viele Museen. Aber bevor Alexander Klar, der frühere Direktor des Museums Wiesbaden, das liest, die Frage an Sie. Wir haben jetzt noch nicht darüber gesprochen, über die Qualität dieser Hefte, also die er gestaltet hat. Sagen Sie doch bitte was dazu.
Also vielleicht erstmal grundsätzlich ist es einfach fantastisch, dass Kurt Bloch diese Hefte in einen Lesezirkel geschickt hat, die nach ungefähr einer Woche wieder zu ihm zurückkehrten. Das heißt, er hat diese Hefte, die er als Unikate gebastelt hat, hat er ja immer wieder zurückbekommen und er hat die dann für sich selber aufgehoben und er hat sie 1948 bei seiner Emigration in die USA auch alle mitgenommen. Das heißt, was an sich schon eine unglaubliche Sache ist, dass dieser Schatz lückenlos vorhanden ist, dass wir also heute noch diese Gedichte und auch diese ganzen Hefte, ohne dass da irgendwo ein Heft fehlt in der Reihung, dass uns das alles zur Verfügung steht. Und er hat Illustrierte und Zeitungen ausgeschlachtet, um daraus Collagen zu machen. Die Collage war damals in den 30er, 40er Jahren ja noch eine relativ neue Kunstform. Und er hat, wie ich finde, ganz fantastische, auch typografisch ganz wunderbare Cover gestaltet. Also das ist auch nochmal neben den Gedichten ein Augenschmaus, wenn man sich diese ganzen Titelbilder anschaut, die er gebastelt hat, wo ganz oft auch, ich muss da immer an John Hartfield denken und an andere Künstlerinnen und Künstler, die die Collage als Kunstform genutzt haben. Also das alleine ist schon sehenswert. Aber natürlich in besonderer Weise berühren die Gedichte von Kurt Bloch. Und Alexander Klar kenne ich noch aus seiner Zeit, als er dem Museum Wiesbaden vorstand und als ich ihn jetzt ansprach und gefragt habe, ob er das Museumsgedicht einlesen würde, hat er auch sofort zugesagt.
Jetzt also Alexander Klar und früher gab es viel Museen.
Kurt Bloch, 13. Januar 1945. Früher gab es viel Museen. Früher gab es viel Museen und Gemäldegalerien. Viele Bilder konnte man sehen. Man sah drauf, wie Blumen blühen und wie Putten Früchte tragen und wie fette Kühe weiden. Ja, in jenen Friedenstagen gab es wunderbare Freuden. Und man frönte Kunstgenüssen, von den großen alten Meistern war man oftmals hingerissen. Und man konnte sich begeistern und man konnte sich erheben. In Museumsweihestunden hat gar mancher für sein Leben schon Bereicherung gefunden. Man sah manches Prachtgemälde an Museumswänden hängen, Rembrandt, Cuyp und Van der Velde. Und man sah in rauen Mengen Tizian, Raphael und Dürer und noch manche andere Bilder. Doch danach kam Deutschlands Führer und benahm sich wie ein Wilder. Und es ist zum Krieg gekommen und man hat die Meisterwerke sämtlich von der Wand genommen. Adolf zeigte seine Stärke, euer Feind tat einesgleichen. Deutsche Städte wurden Ziele, täglich fallen Projektile und die Bilder mussten weichen. Und gar manches Bild von Rubens, von Hans Holbein und von Brauer ist verschwunden. Sie begruben's hinter einer Luftschutzmauer. Man entzog dem Blick der Schwärmer und man hat es gut verborgen. Und das Leben wurde ärmer und man kriegte andere Sorgen. All die edlen Kunstinteressen liegen heute im Hintergrunde, sind verschüttet und vergessen. Man hat manche bange Stunde und es dauert, bald 6 Jahre. Mancher wird schon kriegesmüde. Hitler war doch nicht das Wahre, käm doch endlich schon der Friede. Ja, der Krieg geht einst zu Ende, Hitler wird man schon vertreiben. Aber die Museumswände werden kahl und öde bleiben. Was das Hitlerheer zerstörte, werdet ihr vergüten müssen. Manches Bild, das euch gehörte, werdet ihr in Zukunft missen. Konfisziert wird manches Bildchen und ihr trauert um den Schaden. Hängt drum an die Wand ein Schildchen. Hier hing Rembrandt und Ostaden, Jan van Eyck und van der Weyden und ein Bild von Canaletto, Watteau und Lukas van Leyden, Jan Vermeer und Tintoretto. Doch ein Maler, statt zu malen, wurde bei uns zum Propheten. Und wir mussten es bezahlen. Und die Bilder gingen flöten.
Wir haben jetzt einen Eindruck bekommen vom Werk Kurt Blochs. Wie ging es Ihnen zu diesem Zeitpunkt, als Sie verstanden haben, wie reichhaltig das Material ist und wie wichtig eine Veröffentlichung sein könnte? Sie haben das zum Teil schon vorhin gesagt, aber jetzt, nachdem alle begriffen haben, was das für ein opulentes Werk ist und was es bedeutet, das alles zu bearbeiten, ist es vielleicht ganz schön, nochmal von Ihnen diese Antwort zu hören.
Uns war allen klar, dass das ein so großer Nachlass ist, den können wir alleine gar nicht bewältigen. Also war es wichtig, ein großes Netzwerk zu knüpfen, und zwar international. Das reichte von Jerusalem bis nach New York, von Südafrika bis nach Asien, von Menschen, die uns unterstützen wollten, die der niederländischen Sprache mächtig sind. Und wir wollten ja auch diesen Schatz in 3 Sprachen zugänglich machen. Das heißt, alle deutschen Gedichte haben wir übersetzt ins Niederländische und ins Englische. Alle niederländischen Gedichte haben wir übersetzt ins Deutsche und ins Englische. Das heißt, der gesamte Nachlass ist in 3 Sprachen zugänglich. Damit wir das leisten konnten, mussten wir zum einen ein großes Team aufbauen von vielen Ehrenamtlichen. Und zum zweiten haben wir auch Spendengelder versucht zusammenzutragen, um zumindest einen Teil der aufwendigen Programmierung zu leisten. Es wurden ja hunderte Bilder eingescannt, bearbeitet beispielsweise und Bilder bearbeitet für die Nutzung im Web. Dafür haben wir vor rotarischen Clubs beispielsweise auch Vorträge gehalten. Die Vorträge habe meistens ich gehalten mit einer aus New York zugeschalteten Simone Bloch. Und das waren eigentlich immer sehr schöne Begegnungen. Das heißt, das war dann eigentlich ein Projekt, was uns 2,5 Jahre in Atem hielt, bis es dann im Februar des vergangenen Jahres live geschaltet wurde.
Gut, wir gehen nochmal zurück nach New York.
Ja.
Also, nach der Euphorie der Entdeckung, dann die Mühen der Ebene mit der Frage, was ist jetzt zu tun? Wann haben Sie angefangen, konkrete Pläne zu machen. Was zu tun ist. Erstens, zweitens, drittens, viertens und so weiter.
Ja, also ich hatte erst überlegt, das wäre natürlich toll, wenn man das in Buchform herausgeben könnte, aber dieser Nacht, das ist einfach zu umfangreich mit über 1700 Seiten. Das funktioniert nicht. Also war dann der zweite Gedanke, wir machen eine Webseite daraus. Das fand auch die alte Frau Bloch gut und auch die Tochter. Und dann, ja, dann gehen wir vor, wie wir bei jedem Webprojekt in der Agentur vorgehen. Wir strukturieren das, wir machen uns Gedanken, wie man diesen Nachlass möglichst intuitiv und ohne lange nachzudenken sich erschließen kann, sodass man idealerweise, das haben Sie vorhin mir kurz anvertraut, sodass man sich darin versenken lassen kann, dass man wirklich eintaucht in das Universum von Kurt Bloch und immer wieder neu auf Entdeckungstour geht. Unsere Zielvorstellung war immer, dass diese Gedichte von Kurt Bloch auch im Schulunterricht eingesetzt werden, dass sich Schülerinnen und Schüler mit diesen Gedichten beschäftigen, dass Lehrerinnen und Lehrer den jungen Menschen sagen, such dir ein Gedicht aus und sag, was es mit dir macht, stell es in einen historischen Kontext. Und wir glauben, dass sich diese Gedichte gerade im Schulunterricht ganz fantastisch eignen würden. Und wir haben dann versucht, um diesen Betrieb weiter aufrechtzuerhalten, auch weitere Mittel zu bekommen. Dafür haben wir jetzt auch einen Verein gegründet, ein Verein, der heißt Head on the Water Cabaret e.V. Den haben wir hier in Wiesbaden gegründet, um in der Lage zu sein, auch Spendengelder zu quittieren und diese Seite weiter aufrechtzuerhalten.
Also das Resultat jetzt, hier und heute ist bemerkenswert. Eine Internetseite, reich bestückt, dafür gab es den Grimme Online Award, dann Resonanz in den Medien und in der Öffentlichkeit. Und in den Schulen.
Ja.
Und die Ausstellung des Blochschen Werks im Jüdischen Museum Berlin. Sind Sie mit der Öffentlichkeitswirkung zufrieden?
Ja, also ich weiß nicht, wie oft Sie schon in der New York Times mit einer Webseite genannt wurden. Also wir waren natürlich total happy und stolz und glücklich über die Resonanz. Alleine das Süddeutsche Zeitungsmagazin hat 16 Seiten freigeräumt nur für Kurt Bloch, weil die Kurt Bloch als Kollegen auch verstanden haben, der ja ein Magazin herausgegeben hat. Wir sind super glücklich mit dem Ergebnis, wir sind aber noch nicht am Ende, sondern das wird sich noch eine ganze Zeit lang hinziehen. Das heißt, auch wenn Ihre Hörerinnen und Hörer jetzt Interesse daran haben, die Webseite, die Adresse lautet www.kurt-bloch.com. Ich wiederhole, www.kurt-bloch.com. Und dort kann man dann eintauchen. Man kann biografische Informationen über Kurt Bloch, aber auch über die Invasion der Niederlande nachlesen und alle Gedichte studieren.
Wir kommen zum Jahresanfang 1945. Kurt Bloch war der Auffassung, dass die Tage von Adolf Hitler gezählt seien und dachte über dessen Zukunft nach. Was wird geschehen? Eingelesen von Christoph Maria Herbst.
Kurt Bloch, 1. Januar 1945. Was wird geschehen? Wie wird des Führers Lebensfilm nach diesem Kriege weiterlaufen? Wird er wie einstmals Kaiser Wilhelm im Ausland einen Landsitz kaufen, von großem landschaftlichem Reiz, eine Art Ersatz für Berchtesgaden in Schweden oder in der Schweiz? Wird er im Sonnenlichte baden? Wird er dort leben als Rentier, vielleicht wie Wilhelm Bäume sägen? Wird er mit Goebbels und Daré des Nachmittags Pensionen legen? Wird man, wenn er den Krieg verlor, ihn so in Ruhe altern lassen, verborgen und gesichert vor dem Groll all derer, die ihn hassen? Schickt man ihn nach St. Helena, genau wie einstmals Bonaparte? St. Helena ist viel zu nah, das zeigt ein Blick uns auf die Karte. Was tut man nur, was tut man bloß mit diesem Bluthund, diesem Schmierigen? Wie werden wir dies Scheuser los? Wie wär's zum Beispiel mit Sibirien? Doch wag ich solchen Ehrengast den Russen nicht mehr zuzumuten. Die hatten schon genügend Last und mussten schon genügend bluten. Wie wär es weiter mit Cheyenne? Dort wächst, wie jeder weiß, der Pfeffer. So wie ich meine Leser kenne, besähen sie dies wohl als Treffer. Cheyenne ist unerträglich heiß und wohl bekannt als Teufelsinsel. Von Adolfs Stirne perlte Schweiß in unablässigem Gerinsel und ganz allmählich schmölze er zu einem kleinen Nichts zusammen. Wenn Adolf so verschwunden wär, dann schlügen hoch der Freude Flammen. Was wird geschehen? Ich weiß es nicht. St. Helena? Cheyenne? Die Hölle? Ich hoffe, dass das Weltgericht die richtige Entscheidung fälle.
Herr von Debschitz, Ihr Projekt ist auf gutem Wege, man könnte sagen sehr gutem Wege. Wie soll mit den Gedichten von Bloch künftig umgegangen werden? Wie könnten sie weiterverbreitet und genutzt werden? Was wünschen Sie sich?
Ich wünsche mir, dass alle Schülerinnen und Schüler in Deutschland und in den Niederlanden von den Gedichten Kurt Blochs erfahren. Ich wünsche mir, dass im Schulunterricht diese Gedichte durchgenommen werden, so wie auch das Tagebuch der Anne Frank gelesen wird. Ich glaube, dass diese Gedichte eine ganz niedrigschwellige Möglichkeit darstellen, sich mit der NS-Zeit zu beschäftigen. Das wäre mein großer Wunsch und deswegen suche ich auch noch nach Kontakten zu Kultusministerien, zu Bildungseinrichtungen, die bereit sind, sich mit Kurt Bloch zu beschäftigen und seine Texte aufzunehmen ins Curriculum. Das ist das eine. Zum anderen wünsche ich mir, dass wir mit diesem Projekt weiter fortfahren können und die Spendengelder nicht versiegen, damit wir die Mediathek mit eingesprochenen Gedichten vervollständigen können. Es sind noch einige Gedichte, die noch nicht eingelesen wurden. Vor allen Dingen müssen wir jetzt auch Kontakte finden in den Niederlanden zu Sprecherinnen und Sprechern dort. Da haben wir schon einige Holocaust-Überlebende finden können, die Gedichte eingesprochen haben. Also meine Vorstellung wäre zum einen, in der Öffentlichkeitsarbeit nicht nachzulassen, sondern weiter junge Menschen zu erreichen und die Mediathek weiter auszubauen. Das wäre mein großer Wunsch.
Alle, die wir jetzt diese Gedichte gehört haben oder gelesen haben auf der Website, wir alle wünschen Ihnen das sehr, dass das weiter vorangeht.
Dankeschön.
Das letzte Heft erschien am 3. April 1945 und nicht von ungefähr findet sich darin das Gedicht Freiheit, ein programmatisches Ende des Ondervater Kabaretts. Vorgetragen wird das Gedicht von Oliver Wronka.
Kurt Bloch, 3. April 1945. Freiheit. Der nur kann die Freiheit schätzen, der sie lange hat entbehrt. Weiß, an ihr sich zu ergötzen, hält sie doppelt lieb und wert. Wer in Knechtschaft musste leiden und im Finsteren verließ, der erst ehrt der Freiheit Freuden, denn sie schmeckt ihm doppelt süß. Wem nach dunklen Kerkerjahren einst die Sonne wieder lacht, der meint himmelwärts zu fahren aus der düstren Höllennacht, fühlt sich aus dem Grab erstanden und fühlt, dass er nun erst lebt. Frei von Fesseln, frei von Banden, niemand mehr, vor dem man bebt. Ohne Angst und ohne Zittern, ohne Schreckenstyrannei, die das Leben nur verbittern, fühlt man endlich, man ist frei. Frei ist mehr als Geld und Güter, mehr noch als das täglich Brot, seid darum der Freiheit Hüter. Denn wer unfrei ist, ist tot.
Und das war's für heute. Vielen Dank fürs Kommen, Thilo von Debschitz.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Alles, was Sie wissen wollen über Blochs Biografie, Texte, Gedichte und mehr, finden Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, im Internet. Thilo von Debschitz hat es schon gesagt, aber man kann das gar nicht oft genug sagen, unter kurt-bloch.com, wobei sich Kurt mit C schreibt. Und hier noch ein Text, den ich Ihnen nicht vorenthalten möchte, denn es geht um die Presse. Die UFA-Wochenschau. Vorgetragen wird das Gedicht von Filmregisseur Volker Schlöndorff. Er ist in Wiesbaden geboren, hat die Verbindung zu unserer Stadt nie abgebrochen und ist hier ein immer gern gesehener Gast. Volker Schlöndorff, die UFA-Wochenschau.
Kurt Bloch, 18. November 1944. Die UFA-Wochenschau. Ich drehe die UFA-Wochenschau, ich drehe sie schon seit Jahren und registriere haargenau des Reiches Widerfahren. Ich filmte einst die Revolution, aus der ist nichts geworden. Man ließ des Volkes Führer schon sehr frühzeitig ermorden. Dann wurde Ebert Präsident, die Sozis kriegten Posten und büßten ein ihr Temperament. Es ging auf eure Kosten. Ich drehe die UFA-Wochenschau und registriere haargenau. Auf meinem Streifen Zelluloid seht ihr die Zeit von einst bis heut. Dann kam der Putsch vom seligen Kap, durchs Volk ward er zu Schanden. Und mit der Mark ging es bergab. Viele Minister fanden den Tod durch eines Mörders Schuss. Erzberger ward gemeuchelt. Der Rechten war's ein Hochgenuss, obwohl sie Mitleid heuchelt. Jawohl, die UFA-Wochenschau ist stets dabei gewesen. Sie filmt den Mord auf Rathenau und Deutschland trug die Spesen. Ich dreh die UFA-Wochenschau und registriere haargenau. Auf meinem Streifen Zelluloid seht ihr die Zeit von einst bis heut. Es kam die tollste Inflation, es kam die Ruhrbesetzung, Million, Milliard, Billion, Trillion und Hitlers Volksverhetzung. Der Hunger kam mit Markenrutsch, es rast die Notenpresse und Hitler macht den Bräuhausputsch mit seiner großen Fresse. Dann kam die Rentenmark von Schacht, Locarnosche Verträge, von Briand Stresemann gemacht. Man war auf bestem Wege. Ich dreh die UFA-Wochenschau und registriere haargenau. Auf meinem Streifen Zelluloid seht ihr die Zeit von einst bis heut. Und dann wähltet ihr Hindenburg. Und dann ging's immer weiter. Der war soldatisch durch und durch und Deutschland rüstet heiter. Der Reichswehr 100.000 Mann, soldatische Verbände bewaffnet und im Heeresbann. Man sah sie ohne Ende. Wehrwolf und Stahlhelm und SA und den jungen deutschen Orden. Man sah den Panzerkreuzer A. Deutschland war toll geworden. Ich drehe die UFA-Wochenschau und registriere haargenau. Auf meinem Streifen Zelluloid seht ihr die Zeit von einst bis heut. Es kam die Arbeitslosigkeit und dann kam der Erlöser. Ich sehe Adolf noch wie heut als neuen Reichsverweser. Er hat von 33 an das Reichsgeschick verwaltet. Und Deutschland zeigte, was es kann. Es hat sich gleichgeschaltet und ging mit ihm durch dick und dünn und ließ sich willig führen. Und heute ist es ziemlich hin und fühlt, es wird verlieren. Ich dreh die UFA-Wochenschau und registriere haargenau. Auf meinem Streifen Zelluloid seht ihr die Zeit von einst bis heut. Heut filmt die UFA-Wochenschau die letzten deutschen Bilder. Dem Führer ist ganz bunt und blau. Er tobt noch wie ein Wilder. Als Bibel schwenkt er seinen Kampf und sucht euch anzufeuern. Doch Deutschland liegt im Todeskrampf und hat genug von Schreiern. Ich dreh die UFA-Wochenschau den deutschen Schicksalsreigen und hoffe ihnen haargenau, bald Hitlers Tod zu zeigen.